Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT-Online-Strecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf die DTM von Zandvoort, die Strandparty, sowie auch die 6 Stunden von Watkins Glen und schauen auch auf das Wochenende der 24 Stunden von Spa hinaus. Wer sind die Top-Favoriten? Das alles jetzt in den nächsten Minuten hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, das Comeback der DTM. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, 2015 war es der Fall. Ja, es war eher 2018 das letzte Mal der Fall, dass die DTM gastiert hat in Zandvoort. Jetzt ist es ja endlich mal wieder dabei gewesen. 2018 zu 2023 sind ja mal eben ganze 5 Jahre dazwischen und da hat sich dann einiges getan, natürlich auch in der Strecke. Die Strecke, die alte Strecke, gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, damit der erste Auftritt der DTM, ja, auf dieser neuen Strecke. Zwar haben sich ja auch die Fahrzeuge schon geändert von der Class 1 das letzte Mal 2018 zu den GT3-Fahrzeugen. Kommen wir mal direkt mal zum Rennwochenende zu sprechen. Und da war der Freitag ganz klar dominiert von Maro Engel, sowie auch im freien Training 1, wo er vor Thomas Breining und Laurin Heinrich positioniert war. Das war für Porsche freies Training 1 sehr gut. Man hatte insgesamt fast alle Fahrzeuge in den Top 10. Nur Christian Engelhardt und Ayhan Chang Nguyen haben das Ganze zunichte gemacht, dass alle Fahrzeuge dabei waren. Aber zumindest 4 von 6 Porsches waren innerhalb der Top 10 zu sehen am Freitag. Aber der Mann, der dominiert hat am Freitag, war eben Maro Engel am ersten Sektion sowie auch an dem zweiten. So stellte sich eine Favoritenposition heraus, zumindest an dem Freitag. Im Qualifying war es ja auch wieder eine sehr starke Performance von dem Mercedes AMG Team Landgraf mit Maro Engel, der bis dato nur einen DTM-Sieg zu Buche hatte. Und das könnte er dadurch mit dieser Pole natürlich ändern, die er dann auch am Samstagmorgen eingefahren hat. Das war eine reine Dominanz von Freitag bis Samstag von Maro Engel. Dahinter reihten sich ja im Qualifying Sheldon van der Linde und Marco Wittmann, also die beiden BMWs, einmal aus dem Stall Schubert und einmal aus dem Stall Project Bonn hinein, bis dann Franck Pereira kam und Ersatzpilot Albert Costa Balboa für den eingesprungenen, der Ersatzfahrer für Jack Aitken, Albert Costa Balboa auf der 5 zu sehen. Mirko Bortolotti auf 6, der nächste Mercedes kommt erst auf der 7. Also kein gesamtstarkes Ergebnis für Mercedes, wenn man das mal so sieht. Der zweite Landgraf Mercedes dann ja eben innerhalb der Top 10 positioniert, also muss Landgraf irgendwas gefunden haben, was zumindest die anderen Mercedes-Teams nicht gefunden haben, im Qualifying bzw. auch im Training. Kevin van der Linde auf der 8, Platz 9 und damit die beste Position für die neu formierte Tresor Atemto Racing Mannschaft, nämlich für Patrick Niehoff auf Platz 9 und für Thomas Breining auf Platz 10 dann zu sehen im Qualifying. Enttäuschend, wenn man das so sehen möchte, aber das hat ja auch selber auch schon bei uns gesagt, Tim Heinemann, der auf Platz 22 nicht ganz so ins Wochenende gefunden hat, muss man dazu wirklich sagen, immer Schwierigkeiten gehabt hat auf dieser Strecke, aber seine Zielsetzung war ja in dem Sinne ganz klar für die Saison, nämlich im Podium einzufahren und der Rest ist alles nur Bonus. Also sind wir mal gespannt, was Tim Heinemann noch so ja fabrizieren kann, hoffentlich ja auch noch im positiven Sinne. Analysieren wir mal etwas das Rennen, das dominiert worden ist, auch schon in der Anfangsphase von Maro Engel. Er konnte sich da gut absetzen, tatsächlich von der Truppe rund um Sheldon van der Linde und Marco Wittmann. Es wirkte so, als war tatsächlich The Green Machine, also Marco Wittmann sich dort tatsächlich eigentlich noch besser positionieren könnte als Sheldon van der Linde. Der DTM-Champion aus dem letzten Jahr konnte nicht so wirklich die Pace von Maro Engel gehen, aber war auch nicht wirklich auf dem Niveau von Marco Wittmann. Deswegen war das schon etwas überraschend. Hingegen ausgefallen inzwischen da schon die Autos von David Schumacher, genauso auch die von Laurin Heinrich. die mit Reifenschäden zu kämpfen hatten und damit ihr Auto dann auch frühzeitig abstellen mussten. Nach den Boxenstops war es dann so, dass sich das Ganze neu formiert hat. Marco Wittmann fiel aufgrund von schlechten Boxenstopp hinter der Ragie von den Lambos zurück und deshalb musste er sich da dem ganzen restlichen Rennen dort bedienen und sich hinter der 92, also hinter dem Fahrzeug von Mirko Bortolotti einreihen und sich da eigentlich dem ganzen Geschehen biegen lassen, was jetzt nicht im Sinne des zweifachen DTM-Champions natürlich war. Im Kampf im hinteren Feld war es auch noch spannend. Dries Wantor, der sich mehr und mehr nach vorne kämpfte, aber natürlich von Platz 16 jetzt nicht unbedingt viel ausrichten konnte, obwohl natürlich dieses Rennen dennoch spannend war, aber nicht unbedingt viele Überholmanöver zu bieten hatte. Da war natürlich viel auch in Sachen Boxenstops so ein Thema, wo es auch zu Positionsverschiebungen gekommen ist. Das wünschen wir uns ja auch so ein wenig von der DTM. Natürlich, klar, einmal die Strategie über die Boxengasse und Überholmanöver. Da waren jetzt natürlich zwei Strecken dabei, sowie auch Oschersleben, genauso auch wie Zandvoort, die natürlich für Überholmanöver innerhalb diesen Strecken dann eher schwieriger sind. Aber da werden wir am Norrisring vielleicht Ähnliches erleben. Aber natürlich auch aufgrund dessen, dass wir Crash-Potenzial haben, natürlich da eine etwas andere Komponente sehen, sicherlich. Der Sieg hingegen da am Samstag ungefährdet für Maro Engel, siegte hingegen dann doch sehr deutlich gegenüber Sheldon van der Linde und Franck Pereira. 6 Sekunden Vorsprung war es am Ende des Rennens. Franck Pereira reihte sich eben auf 3 rein, damit war es der zwischenzeitlich neue Tabellenführer innerhalb der DTM, Mirko Bortolotti auf 4 und ein doch sehr enttäuschter Marco Wittmann auf der 5. Position zu sehen, der sicherlich für den Sonntag mehr vorhatte. Lukas Auer, der nach seinem Comeback endlich mal wieder auch in die dicken Punkte reinfährt, auf Platz 6, Thomas Breiding auf 7, der Manta EMA Porsche-Pilot, immer mit dann doch sehr konstanten Ergebnissen in diesem Jahr zu sehen. Albert Costa Balboa mit einer starken Einstand innerhalb der DTM auf Platz 8. Dries Wantor fuhr von 16 auf 9 mit einer sehr starken Aufholjagd innerhalb der Punkte, innerhalb der dicken Punkte. Yusuf Ovega auf der 10 und damit das erste Mal auch ein richtig starkes DTM-Ergebnis für ihn. Noch innerhalb der Punkte, aber außerhalb der Top 10, Luca Stolz, Kelvin van der Linde, Ayan Can Güven, Luca Engstler und Ricardo Feller auf der 15, Dennis Olsen außerhalb der Top-Position und ausgefallen hingegen sind Leute wie Thierry Vermeulen mit technischen Problemen, Laurin Heinrich und David Schumacher, die das Rennen am Ende vorzeitig beenden mussten. Schauen wir auf den Sonntag und da war es das Qualifying Nummer 2, was ja ziemlich glücklich lief, nämlich für Ricardo Feller. Die rote Flagge, die vorzeitig dann rauskam, bis zu dem Zeitpunkt ja vorne gewesen, der Manta EM8-Pilot Thomas Breining, der sich dort vorzeitig die Pole gesichert hat. Das Problem bei Thomas Breining war, man hatte keinen Sprit mehr. Somit war die Session für ihn vorbei und konnte die rote Flagge nicht wirklich ausnutzen. Das Glück für ihn war hingegen, dass viele die rote Flagge nicht ausnutzen konnten, außer einer, nämlich Ricardo Feller, der sich dort die Pole gesichert hat mit 1:33.020 und damit sich der Sportsline-Pilot sich dann in die erste Reihe stellen durfte, neben dem Mantai Grello. Das war für natürlich ihn eine besondere Leistung, vor allem gerade nach dem Rennen von Imola im letzten Jahr war Ricardo Feller wieder ganz weit vorne anzutreffen, weil von dem Talent, was ihm ja viele nachsagen und was ja auch wirklich so ist, kann das auf jeden Fall in dieser DTM auch natürlich um den Titel kämpfen. Auf der 2, wie gesagt, schon machen wir weiter mit dem Ergebnis Thomas Breining, Maro Engel weiterhin stark in diesem Wochenende auf Platz 3 zu sehen, Patrick Niedhaus auf 4, Laurin Heinrich auf 5, dann ein weiterer Mercedes auf der 6. Position von HRT, Lukas Stolz geht noch so ein bisschen in die Saison unter, Marco Wittmann auf 7, Ayan Can Güven 8 und Dennis Olsen und Kelvin van der Linde machen Platz 9 und 10 unter sich aus. Pech hingegen war es auch natürlich für den aktuellen DTM-Champion, nämlich Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport auf der 17 Uhr zu sehen. Da war die rote Flagge ziemlich unglücklich. Innerhalb seiner Runde war er dort unterwegs nach dem Abflug von Alessio Deleda und Clemens Schmid. Deshalb ja, konnte er auch da die rote oder nach der roten Flagge die Strecke nicht so nutzen, wie er es konnte. Genauso auch natürlich für seinen Teamkollegen wie Drissan Vohr war Platz 14 das höchste der Gefühle für Schubert Motorsport an diesem Wochenende. Das Rennen dort angeführt dann von Ricardo Feller, was er auch die Pace ähnlich wie Maro Engel am Tag zuvor bestimmen konnte. Am Start gab es noch ein bisschen Aufregung, nämlich das Ganze rund um Luca Engstler, Lukas Auer und Sheldon van der Linde. Dort war erstens nach meiner Meinung nach die Startphase nicht unbedingt sauber. Da waren unter anderem Christian Engelhardt und auch jemand wie das Auto von Tresor Car Collection, dort Patrick Niederhauser, nicht wirklich in der Grid-Position zu sehen und versorgte auch zur Verwirrung, genauso wie Christian Engelhardt in der linken Seite, also in der Reihe des zweiten innerhalb der Startaufstellung. Aber der Pole-Setter sorgte ebenfalls für Verwirrung, gerade aufgrund dessen, dass natürlich einige rausfahren, wie ein Vaco Wittmann, wie auch ein Dennis Olsen, die sich dort etwas versetzt positionierten. Und ja, das sorgte hinten wohl für Verwirrung und für Kollision, auch innerhalb der BMW-Mannschaft. Was dann später dazu sorgte, dass Dries Van Thorn einen Reifenschaden dafür von sich trägt und Lukas Auer das Rennen auch vorzeitig beenden musste. Was natürlich gerade für die beiden, für Dries Van Thorn, natürlich für seinen einzigen DTM-Auftritt, womöglich seinen einzigen DTM-Auftritt in diesem Jahr sorgte, ist das natürlich ein Thema gewesen, was nicht unbedingt förderlich für Schubert Motorsport war, genauso wie das Windward-Team für Lukas Auer, die das Auto vorzeitig abstellen mussten. Die Mission für Sheldon van der Linde hingegen war gegen klar, von 17 muss man sich ja noch einiges nach vorne fahren und das hat er dann doch sehr, sehr gut gemacht. Auch bis zu den Boxenstops hat da einen neuen Satz Reifen geholt, trotz Zusatzgewicht konnte er da hingegen den anderen dort sehr gut Paroli bieten und auch überholen. Knapp wurde es hingegen bei den Boxenstops, wo das Boxenstopfenster aufging zwischen Kelvin van der Linde und dem Patrick Niederhauser, der dort dann in die Penalty Zone einfahren musste und damit das Rennen für ihn ja auch sehr, ja, dürftig ausfallen dürfte. Also da muss man bei Tresor Car Collection noch einiges gut machen. Gut gemacht hat aber hingegen Marco Wittmann seine Position gegenüber Maro Engel, konnte dort die Position nach dem Boxenstopp einfahren. Hingegen war es dann aber Lukas Stolz, der über den Boxenstopp der größte Gewinner an diesem Feld war, konnte sich dort mächtig nach vorne spülen. Und das war hingegen dann auch natürlich gegen seinen eigenen Markenkollegen und auch natürlich gegen Marco Wittmann, der ihm ja vor dem Boxenstopp noch vorne war, natürlich einen großen Vorteil gebracht hat. Große Aufregung gab es aber noch hinten im Feld zwischen Ayun Maini und Tim Heinemann. Die Kollision dort, ja, hatte man auch gut im Teamradio gehört, dass da nicht viel Übereinstimmung war. Über das komplette Rennen hatten wir ein Duell zwischen Lukas Stolz und Marco Wittmann. Zwar hatte man ähnlich wie auch am Tag zuvor das Gefühl, dass Marco Wittmann etwas schneller kam als der Mercedes-AMG-Pilot aus dem Hause HRT. Aber das war eben nicht so, wenn man das so sieht, weil überholen konnte er nicht. Also von daher war das ganz klar. Blicken wir noch auf Thomas Preining zurück, der ja gejagt oder der Jäger war für Ricardo Feller. Doch es gab große Aufregung rund um Thomas Preining und das mit seiner Traktionskontrolle. Das hat man ja auch währenddessen im Rennen gehört über Funk. Die Funksprüche des zweitplatzierten Werks Porsches waren oder des Werksfahrers im Werksfahrzeug, denn ja, Mantai war ja, ist ja in dem Sinne groß verbündelt mit Porsche. Aber das war ganz klar zu sagen, nämlich er hatte ein Problem mit der Traktionskontrolle, denn zur Halbzeit des Rennens hieß es dann, der Renningenieur Kai Störling war das, der gefunkt hat, we have no TC for now, keep going, we are running P2. TC steht ganz klar für Traktionskontrolle, die es also bei dem Porsche um Ausfalldatenschutzkontrolle hieß. Aber wie es dann in der Pressekonferenz hieß, erklärte der Österreicher im Gespräch dort, dass es ging nur darum, dass ich es wie im Qualifying volles Rohr pushen soll. Das ist also die Ausrede dazu. Aber was hat das mit der Traktionskontrolle zu tun? Die Traktionskontrolle bremst natürlich. Ich wollte wissen, ob ich den Reifen schon managen soll oder nicht. Wir sind eigentlich bis zum Schluss 100% gefahren. Das war von Anfang bis Ende Vollgas, erklärte der Rennstratege gegenüber den Medien. Denn Preining war nach dem Start Dritter, ging beim Boxenstopp ja durch den Undercut vorbei an dem Landgraf Mercedes von Maro Engel und machte damit Jagd nun auf Ricardo Feller, der aber mit seiner Pace natürlich bestimmen konnte, aber er hatte dabei die Traktionskontrolle serienmäßig vorhanden ist, in der Regel auch eingesetzt. Da stellte sich jetzt natürlich die Frage, war sie an oder nicht? Ganz aus ist sie nie, das erklärte Thomas Preining auch. Wir sagen, No Traction Control, wenn sie nur wenig nutzen, also das dem Fahrer quasi überlassen. Trotz dessen hatte er wenig Chance gegenüber Ricardo Feller, der das Rennen deutlich auch in der Pace bestimmen konnte und auch sein Reifenmanagement war hingegen dort auch mit seinem Vorsprung am Start natürlich ziemlich stark. Also hingegen dort das Aufgebot von Thomas Preining auf Platz 2 gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn man überlegt, der ist neuer DTM-Führender in der Meisterschaft. Thomas Preining, der sich dort jetzt in der Meisterschaft die Wertung oder den Wertungssieg vorzeitig mal geholt hat und damit erstmal vorzeitig Meisterschaftsführender ist, obwohl er nicht ein einziges Rennen gewonnen hat in diesem Jahr. Das war ja doch sehr überraschend. 4 Punkte vor Frank Pereira und dahinter reihen sich dann Ricardo Feller, Maro Engel und Tim Heinemann ein, die mit entweder 5, mit entweder 4 jeweils Frank Pereira und Ricardo Feller beziehungsweise 10 oder wie im Falle Tim Heinemann 13 Punkte zurückliegen. Also da ist noch die Messe genauso nicht gelesen wie die folgenden für Mirko Bortolotti, Christian Engelhardt und Sheldon van der Linde, die zwar im Falle des DTM Champions aus dem letzten Jahr 22 Punkte Rückstand haben, aber man wissen ja auch zum Beispiel jemand wie Sheldon van der Linde, der mit einer Dominanz auch in ein Wochenende gehen kann, genauso wie Maro Engel, dass man da richtig gut Punkte aufholen kann. Eher angesprochene Maro Engel jetzt eben auf der 4. Position zu sehen, der hat nach dem Ausschussleben Wochenende nur 5 Punkte rausgeholt, hat jetzt alleine dadurch jetzt 40 Punkte auferlegen können und damit sich jetzt auch in das Titelrennen hineingebracht. Weiter geht's ja für die DTM ja nicht schon eher, ja, schon in ganz kurzer Distanz, nämlich das Ganze im Juli-Wochenende, das erste komplette Juli-Wochenende, nämlich mit dem Rennen vom Norrisring, dem, auch Liebling der Fans, natürlich Norrisring im letzten Jahr ein Crash-Chaos gewesen, was einen sehr hohen Ausmaß angenommen hat. Mal sehen, wie es dann in diesem Jahr ist. Das altbewährte Qualifying-System aus dem letzten Jahr kommt auch wieder zustande, nämlich das mit Gruppe 1 und Gruppe 2. Da sind wir auch gespannt, genauso wie die ADAC GT Masters, die sich dort auch die Ehre geben wird. Machen wir eine kurze Pause und gehen dann weiter zur IMSA World Tech Sports Car Championship. 6 Stunden von Watkins Glen standen dort an. Und was für ein Rennen. Chaos, drunt, noch und nöcher. Wir machen gleich weiter hier im GT-Talk auf meinem Sportpodcast.de nach dieser kurzen Pause. Eben mit der IMSA World Tech Sports Car Championship und mit der Vorschau auf das 24-Stunden-Rennen von Spa.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zurück hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de nach der kurzen Pause. Und wir gehen linken zurück auf das Wochenende der IMSA World Tech Sports Car Championship. Vermehrt natürlich auf das Rennen der IMSA World Tech Sports Car Championship von Watkins Glen. Die 6 Stunden von Watkins Glen bringen immer mal wieder Chaos und immer mal wieder, ja, Zündstoff innerhalb der, des Fahrerlagers. Der IMSA World Tech Sports Car Championship und sowie auch dieses Rennen. Fangen wir mal da an mit dem Qualifying, was ja nicht existiert ist oder beziehungsweise nicht in dem Sinne existiert, denn wir haben nur ein Qualifying gesehen der GT-Autos, denn zwischenzeitlich zwischen dem Qualifying der LMP oder beziehungsweise zwischen den GT und den LMP-Autos gab es dann einen Regenschauer. Die Rennleitung hat sehr schlecht reagiert, muss man wirklich sagen, nämlich man hat die Reifen nicht freigegeben, dass man Regenreifen nutzen konnte. Damit waren die Leute, die auf Regen gegangen sind, disqualifiziert worden und die Leute, die auf Slicks rausgefahren sind, sind dann einfach verunfallt und dann gab es später die rote Flagge, aufgrund dessen da Unfälle passiert sind, unter anderem mit Ben Keating und deshalb gab es dort dann den Abbruch des Trainings, Abbruch des Qualifyings und damit dann auch die vorzeitige Unterbrechung dieser Session, die dann auch nicht mehr neu gestartet worden ist. Also von daher war es dann für die Cuts ein Qualifying zu machen. Somit wurde Stand Meisterschaft Aufstellung bezogen und somit war es dann das Auto von Porsche Kventski Motorsport, die sich dort dann vorne in das Grid stellen durften. Das war das Auto von Nick Tandy und Matthew Germany, die vor Pipo Derani, Alex Sims und Jack Aitken Aufstellung nehmen durften. Und auf Platz 3 dann eben Ricky Taylor, Philippe Albuquerque und Luis de Letras. Auf 4 der Wagen von Cadillac mit der 01. Und auf 5 der Wagen von Conor De Filippi und Nick Yellowly, die sich dort aufstellen durften. Platz 6 und 7 machten dann die Fahrzeuge von Campbell und Nasser unter sich aus, also der Porsche Penske Wagen und der zweite BMW rund um Eng und Fahrfuß. Und auf 8 dann zu sehen Tom Blomqvist und Colin Brown, die sich dort dann noch als letzte Position ausfindig machen konnten, waren Tyne Vanderhelm und Mike Rockenfeller. In der GT-Klasse holte sich ja die Pole das Fahrzeug von 40 Racing powered by USRT, das Auto mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo, nämlich Michael Goldberg, Luis Binelli, der dort die Pole gefahren hat, beziehungsweise der Startfahrer dann noch war, und auf 2 zu sehen insgesamt in der Wertung der GT-Fahrzeuge war ja Dani Serra im Risikokompetitionenwagen, auf 3 der Wagen von Aaron Links, der nächste Lamborghini, auf 4 und 5 dann die beiden Autos von Razor Sullivan Racing, die dort ihren starken Auftritt damit beginnen. Schauen wir auf das Rennen in Detail mal durch. Angefangen im Chaos natürlich in der Startphase, aufgrund dessen, dass nach einem Fahrfehler wohl kalter Reifen der Wagen von Augusto Farfus in die Leitschiene einschlug. Das Auto da heftigst beschädigt worden. Eine Weiterfahrt der 24 war dort nicht unbedingt möglich. Kritisch war es hingegen dann, wo die GT-Fahrzeuge dann hinzugekommen sind beim Start. Und das Auto dort rechts noch stand. Normal macht man in der IMSA für jedes kleinste Teil teilweise eine Caution und da steht ein ganzes Fahrzeug, was sich nicht bewegen kann und dort fliegen dann die GT-Fahrzeuge im Start vorbei. Das war jetzt nicht unbedingt rühmlich. Der Fehler von Augusto Farfus, wenn man das mal so sagen darf als Fahrfehler, ja natürlich unglücklich, denn für BMW ja im ersten Teil der Saison nicht unbedingt alles so toll gelaufen, da war das Long Beach Wochenende schon ein sehr gutes, wenn man das so sehen darf. Aber man versucht natürlich für BMW, die natürlich am wenigsten Testzeit hatten von dem ganzen GTP-Feld, ist das natürlich ja etwas, was man natürlich berücksichtigen muss. Aber natürlich berücksichtigen muss BMW natürlich auch, dass man dort in der Pace natürlich auch viel tun muss und das versucht man natürlich jetzt auch dort in diesem Rennen zu tun. Der Fehler dort natürlich für Augusto Farfus ziemlich, ziemlich ärgerlich, dass das Rennen dort dann doch so schnell vorbei ist. Der Restart hingegen dann ziemlich spektakulär. Nick Tandy, der vor Pipo Derani und Sebastian Bourdais das Tempo dann doch sehr gut bestimmen konnte, wohingegen das Auto mit der 51, der Wagen ja, von Biohaven auf dem Fahrzeug zu sehen, dort der LMP2-Wagen rund um Eric Glux, die Francesco und Pietro Fittipaldi, der Rick Ware LMP dort zu sehen war, der dort in Problemen zu sehen war, sich dort dann in Richtung Box zurück schleppen musste. Das Rennen natürlich dann für die Mannschaft auch so gut wie gelaufen. Vor allen Dingen auch natürlich mit dem Schaden, den man natürlich dort auch noch davongetragen hat. Also für die 51 lief es nicht unbedingt sehr rühmlich. Genauso wie für das 023er Auto, für die Ferrari Mannschaft von Trisari Competizione, die schon frühzeitig einen Boxenstopp einlegen mussten und damit auch das Rennen für sie nicht unbedingt den Weg eingeschlagen hat, den man sich so gedacht hat. Ein Rennen, was auch nicht den Verlauf hätte nehmen können, war das Auto von High Class Racing, nämlich der 20er Wagen, der dort kollidiert ist mit dem Whelan Engineering Fahrzeug, die sich dort in der letzten Kurve dort nicht einigt waren, damit ein bisschen Chaos gesorgt hat in der LMP3-Klasse, denn da mussten einige Fahrzeuge, unter anderem der 54er-Wagen, dort ausweichen. Dort das Auto mit der 54 ja eingesetzt von der Mannschaft MLT Motorsport, die sich dort ja in einen Dreher auch verfangen haben und das da natürlich auch viel Zeit verloren haben im Kampf um die 8. Position innerhalb der LMP3-Klasse. Unglücklich weiterhin ging es dann auch tatsächlich für das Auto mit der 11. Der TDS-Wagen, der war im Endeffekt in dieser Aktion gar nicht mal beteiligt, denn vorher kämpften noch das Tower-Auto mit der 8 und der 52er-Wagen von Ben Keating um die Führung in der LMP2-Klasse und die 11, die dort ausweichen musste, denn der Tower-Wagen hat dem Wagen von Pier 1 Maffeisen in einen Dreher geschickt und damit ging es tatsächlich ja vorzeitig nicht unbedingt weiter und der TDS musste eben ausweichen und die Ausweichmöglichkeit war dann einfach nur noch die Wand und der Reifenstapel und damit gab es dann die nächste Unterbrechung und das Aus für die TDS-Mannschaft. Eine Schrecksekunde gab es hingegen auch für die 01, die auch auf einmal stand, nämlich das Ganze nach der ersten Rennstunde, nach einem Dreher, der dort hinausgeführt worden ist. Ähnliche Situation eigentlich wie das zu Rennbeginn war. Heck brach aus bei dem 01er Wagen, aber dort dann an einer Überrundung bei eines Porsches dort in Bedrängnis gekommen und damit dieses ausbrechende Fahrzeug, der 25er Wagen hat ihn dort leicht berührt, aber das würde ich mal sagen, hat nichts großartig an dem Endergebnis des 01er Wagens noch geändert, der Dreher fast ja unumdinglich damit für die 01 und damit hat man auch viel Zeit verloren, genauso wie bei BMW, denn dort hat man sich auch einen Schaden eingefahren, der dort dafür gesorgt hat, dass man den nächsten extra Boxenstopp innerhalb des Rennens dann oder innerhalb dieser Full-Cross-Yellow-Phase nutzen musste. Insgesamt musste man sagen, dass der Wagen von Mathieu Jaminet über das Rennen gesehen her ziemlich stark war, aber natürlich einige Gelbphasen und das Rennen, was dadurch dann kompakt geworden ist, sorgte dafür, dass natürlich auch andere Fahrzeuge gute Möglichkeiten hatten, nach vorne zu fahren. Und das waren unter anderem Pipo Derani und Conor De Filippi, die sich dort ja um die Führung gekämpft haben. Aber in der letzten Position oder in der letzten Phase, wo es dann wirklich wichtig wurde, eine Stunde 30 vor Rennende, hat man dort die Strategien etwas geändert. BMW und Porsche mit einer anderen Strategie unterwegs, wie zum Beispiel Cadillac. Und da war es dann hingegen BMW, die tatsächlich am besten diese Strategie ausnutzen konnten. Dort war man zwischenzeitlich, dass nach dem letzten Boxenstopp 8 bis 10 Sekunden vorne dem Wagen von Mathieu Jaminet. Aber die Komponente Traffic und der Verkehr spielte natürlich auch eine riesen Rolle und so verlor einmal Conor De Filippi schon, obwohl Mathieu Jaminet immer aufgeholt hat, ja, der Abstand immer so 5 Sekunden gewesen, aber auf einmal verlor er 3 Sekunden aufgrund des Verkehrs der Wagen an der Spitze und somit ging dann vorbei Mathieu Jaminet, der ja eine Runde vorzeitigem Ende des Rennens damit die Führung übernommen hat, denn es gab eine weitere Gelbunterbrechung. 3 Minuten und 50 vor Rennende gab es die weitere Gelbphase für den verunfallten 95er-Wagen von Turner BMW, der dafür sorgte, dass das Rennen vorzeitig beendet worden ist und damit eigentlich klar war, wie das Rennen ausgeht. In der GTP-Klasse Maffei Jarmini auf der 1, Conor De Filippo auf 2 und Pipo Derani auf der 3. In der LMP2 war es dort das CrowdStrike Racing Auto für unter anderem Ben Hanley, der dort das Rennen für sich entscheiden konnte. In der 74 in der LMP2 war es hingegen dann dort, das war Auto von unter anderem Philippe Fraga, der letztes Jahr noch in der DTM unterwegs war, mit Robinson und Burden, die in dem Riley-Fahrzeug das Rennen für sich entscheiden konnten. In der GTD Pro war es Vesta Sullivan Racing, die sich dort das Rennen für sich entscheiden konnten, mit Jack Horsworth und Ben Burnicoat, und genauso auch wie es in der GTD für Monte Carlo, Tillitz und Thompson. Ich habe schon gesagt, eigentlich war es der Sieg für Nick Tandy und für Maffei Jarmini, die sich dort den Sieg eingefahren haben in allerletzter Minute. Doch kurz nach Rennende gab es dann die Meldung, wie eigentlich alle Feierlichkeiten beendet worden sind, dass das 6er-Fahrzeug disqualifiziert worden ist und aufgrund von der Fahrzeughöhe bzw. des Skidpads, die man dort hier unten hat, dieser Holzplatte, die unter dem Auto waren oder sind, und das war bei Porsche eben zu wenig, was man dort gefunden hat bei der Rennleitung, und damit erbte man nicht unverdient tatsächlich bei BMW diesen Sieg mit der 25, und damit war man natürlich super erfreut bei BMW, dass man dort den Sieg eingefahren hat. Das war der erste Sieg nach dem BMW V12 LMR, der sich dort in der Top-Kategorie eingefahren wurden, und damit ist es tatsächlich der erste Sieg innerhalb der Neuzeit, innerhalb in dem Sinne der IMSA in dieser Top-Kategorie. Natürlich hat man innerhalb der GT-Fahrzeuge immer mal wieder Siege geholt, aber tatsächlich jetzt in der Top-Kategorie ist es da der erste Sieg. Zwar sagte man im Nachhinein natürlich, das ist nicht der Sieg, den man sich jetzt unbedingt erwarten oder unbedingt haben möchte nach so einer Disqualifikation, aber tatsächlich nimmt man ihn natürlich sehr, sehr gerne. Und das schlägt sich natürlich im Ergebnis auch in der Meisterschaft hinaus. Wenn wir da mal reinschauen in der Championship-Wertung innerhalb der IMSA World Tech Sports Car Championship, dort übernehmen jetzt Alex Sims und Pipo Derani die Führung, und auf einmal sind Conor De Filippi und Nick Yellowly auf der zweiten Position zu sehen. Denn Watkins Glen gibt zwar nicht unbedingt mehr Punkte, aber natürlich aufgrund dessen, dass Maffei Jarmini und Nick Tandy gar keine Punkte holen, beziehungsweise nur 220 aufgrund des Antretens des Rennens, ist das natürlich ein Punkte-Boost, den man natürlich da gerne nimmt bei Conor De Filippi und Nick Yellowly, vor allen Dingen auch bei den aktuell führenden Alex Sims und Pipo Derani, die damit vorzeitig etwas Luft holen können, auch zwischen Maffei Jarmini und Nick Tandy, die da aktuell am größten lauerten. Ringer van der Sande und Sebastian Bourdais auf 4 in der Gesamtwertung der Punktemeisterschaft, und auf Platz 5 dann Philippe Albuquerque und Ricky Taylor. Aber da ist noch viel zu gehen und der Abstand ist noch sehr, sehr wenig, also da müssen wir eigentlich nicht weiterhin schauen. Hingegen schauen wir auf die Endurance Cup Wertung, dort Alex Sims und Jack Aitken mit Pipo Derani weiterhin vorne. Nach drei Viertel der Meisterschaft, drei Viertel der Meisterschaft, wenn man das jetzt so sehen möchte, wir sind eigentlich über drei Viertel der Meisterschaft, denn es gibt nur noch drei weitere Punkte zu vergeben oder drei Möglichkeiten zu punkten, nämlich einmal in Stunde 4 oder nach 4 Stunden von dem Michelin Raceway und dem Finale in der IMSA Michelin Endurance Meisterschaft in Stunde 4, in Stunde 8, und beim Finish wird abgerechnet, also ist da auch noch weiter Möglichkeiten zu punkten in der Langstreckenmeisterschaft dort in der IMSA. Von daher ist das alles noch offen. 33 Punkte dort aktuell zu zählen für Aitken, Derani, Sims. Knapp dahinter dann Albuquerque, Deletra und Ricky Taylor dort auf der zweiten Position zu sehen. Mit 26 auf 25 Punkte kommen dann Van der Sande und Bourdais. Aber wie gesagt, da ist noch alles möglich. Genauso auch wie in der Gesamtmeisterschaft der IMSA, wo wir dann das nächste Mal weiter genauso auch wieder schauen werden. Ein sehr, sehr spannendes Rennen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das nochmal zu schauen, macht das gerne bei den Kollegen von Muttervision TV. Die 6 Stunden in voller Gänze lohnen sich dort hier in aller Ausführlichkeit. Haben wir ja hier auch gemacht. Das können wir manchmal nicht unbedingt so machen, da die Folgen dann auch zeitlich etwas explodieren würden. Aber beim nächsten Mal holen wir uns gerne auch wieder einen Gast hinzu, wo wir das auch nochmal in aller Ausführlichkeit, gerade auch in Richtung Saisonende nochmal besprechen werden. Schauen wir aber ein bisschen voraus. Leider haben wir dazu jetzt in dieser Woche keinen Daily produzieren können. Das tut uns sehr leid. Schauen aber dennoch auf die Favoriten, nämlich der 24 Stunden von Spa-Francorchamps, die jetzt an diesem Wochenende sind. Blicken da natürlich auch nochmal auf den Zeitplan. Das haben wir gerne für euch parat. Nämlich geht es ja heute am Donnerstag, dass ihr die Veröffentlichung hier dieses Podcasts nämlich schon los, nämlich schon ab Abend, nämlich 18.10 Uhr ist das erste Programm, nämlich das Pre-Qualifying ist dort zu sehen, dann bei YouTube. Wie gesagt, GT World Challenge in allen Sprachen dort zu sehen. Das Pre-Qualifying der CrowdStrike 24 Stunden von Spa-Francorchamps zu sehen. Dann das Qualifying später, 21.20 Uhr bis 22.40 Uhr. Und später dann das Nacht-Qualifying oder das Nachttraining, was nicht mehr gezeigt wird. Dahingegen dann die Super Bowl am Freitag, 15.35 Uhr. Und dort geht es ja dann für die Besten um die Pole Position. Weiter geht's dann natürlich mit den Rahmenrennen, natürlich GT4 European Series, auch mit der skandinavischen Meisterschaft natürlich ein Highlight dieses Wochenendes, genauso wie die GT1 Sportscar Meisterschaft, die hauptsächlich natürlich am Freitag dabei sind, die GT1 ab 17.40 Uhr und die GT4 dann ab 18.40 Uhr, spät vorher noch. Dann im Vorlauf die Super Trofeo 16.35 Uhr und wenn es euch interessiert, noch die Formula Regional European Series bei Alpine mit 14.50 Uhr, dann mit dem ersten Rennen, was dort dann auch zu sehen ist für euch. Alles bei YouTube, wie gesagt, dann zu sehen in der ganzen Riege. Samstag geht es dann schon auch nicht unfrüh los, nämlich dass ab... Ja, wenn man das so sehen möchte mit der Formula Regional European bei Alpine ab 9.30 Uhr. Weiter geht's dann mit der Lamborghini Super Trofeo 10.35 Uhr, McLaren Trophy Europe 11.50 Uhr und vor dem großen Rennen noch 13.15 Uhr die GT4 European Series. Dazwischen dann noch die GT1, aber 16.30 Uhr dann das Rennen der des 24-Stunden-Rennens, 16.30 Uhr, dann bis 16.30 Uhr das Rennen über die 24-Stunden-Distanz. Schauen wir auf die Favoriten. Wer ist da wirklich Favorit und Gesamtsiegfavorit in diesem Jahr? Natürlich ganzen Pro-Fahrzeuge. Und da fangen wir an mit Capex Racing, mit Sandy Mitchell, Marco Mappelli und Frank Pereira, die mit dem Lamborghini Huracan GT3 an den Start gehen und damit natürlich große Kandidaten haben in der Pro-Kategorie, natürlich dort mit diesen drei Fahrern dort an den Start zu gehen. Von den Lamborghinis würde ich mal sagen, nicht unbedingt das favorisierte Team, aber natürlich im Gesamt natürlich ziemlich sehr stark. Genauso wie die Come-to-You-Mannschaft, Christopher Hase, Jill Magnus und Frederik Werwisch, mit Frederik Werwisch natürlich einen zweifachen 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring-Sieger dabei, der natürlich auch da einiges tun wird, vor allen Dingen auf seinem Heimterrain, genauso wie Jill Magnus, der zwar immer noch nicht so 100% auf die GT3 eingeschossen ist, aber das auch natürlich auch vermehrt tun wird. Zwar in der GT Pro dabei, Luca Engstler, Kelvin van der Linde und Niki Thiem. Vielleicht auch im Audi-Lager mit dem Scherer Sportteam PEX. Nicht unbedingt in aktueller Favoritenrolle von Audi. Da würde man zum Beispiel dann auch das Santilog Unity mit Christopher Mies, Partner in Niederhauser und Simon Gachet zählen. Aber hingegen ist man dort dann doch auch bei Audi sehr gut aufgestellt in der Pro-Kategorie. Machen wir weiter mit den WRT-Fahrzeugen von BMW. Dries Van Thor, Sheldon van der Linde und Charles Beers, sicherlich ein Top-Favoritenfahrzeug, vor allen Dingen, weil BMW immer in den letzten Jahren stark gewesen ist in Spa-Francorchamps. Ausgenommen das Jahr 2021, wo man ja frühzeitig die Segel dort streichen musste und da natürlich auch gebeutelt war in der Konstellation um den Sieg. Aber hingegen in diesem Jahr sicherlich auch neu erstärkt mit WRT, die man sich dort ja an den Mann geholt hat, dürfte das ja natürlich um den Sieg, und die wissen ja, wie man ein 24-Stunden-Rennen von Spa gewinnt, BMW, sowohl auch WRT, ziemlich stark werden. Orange One, Tresor Orange One mit Ricardo Feller, Mattia Drulli und Dennis Marshall, auch ein sehr starkes Audi-Team, worauf wir sicherlich auch dann nach dem Rennen und auch während des Wochenendes sicherlich sehr stärkt drauf schauen müssen. Publikumsfavorit natürlich das Auto mit der 46, nämlich Maxime Martin, Valentino Rossi, der Publikumsliebling innerhalb der GT World Challenge schlechthin, und Augusto Farfus. Mal sehen, was die in petto haben, natürlich auch über die 24 Stunden Distanz. Im letzten Jahr für Valentino Rossi ein bisschen Pech natürlich auch noch bei dem Rennen dazu gesehen, aber natürlich das zweite 24-Stunden-Rennen für ihn natürlich auch eine Sache, die natürlich dort für Erfahrung gesorgt hat im letzten Jahr. Also damit ja dann auch nochmal etwas anderes, was sich dort für ihn erstrebt, dann auch in diesem Jahr auch im Kampf um die Position. Ist es der nächste Sieg für Ferrari bei einem 24-Stunden-Rennen? Das könnte durchaus möglich sein, nämlich AF Corse bzw. Franchamps Motors, die sich dort die Ehre geben mit Alessio Rovera, Roberto Schwarzmann und Niklas Nielsen, die sich dort auf der 51 dort die Ehre geben, der Ferrari 296 GT3. Weiß, wie man 24-Stunden-Rennen gewinnt, aber natürlich viele Safety-Car-Phasen und sonstige Sachen könnten natürlich auch einiges an Chaos hineinbringen, was ein Sieg natürlich da nicht nur für Ferrari, sondern auch für einige natürlich da auch erschweren kann. Kommen wir zum ersten Contender bei Porsche, nämlich Dynamic GT Huber Racing. Ayan Chang-Gewenz, Sven Müller und Christian Engelhardt, die sich dort in der 54 das Fahrzeug teilen werden und damit dann Angriffe gehen werden für Porsche. Das aber nicht der einzige Porsche, da kommen wir später noch zu reden. Iron Lynx, Mirko Bortolotti, Andrea Cardarelli, Jordan Pepia, mein persönlicher Favorit innerhalb der innerhalb des Favoritenlagers bei Lamborghini. Iron Lynx, eine sehr starke Truppe und genauso auch wie die Fahrer, die dort drauf sitzen. Das sehr, sehr gut. Der zweite Wagen von AF Corse, Franchamps Motors, Dani Sierra und Davide Rigon mit Antonio Fuoco. Natürlich, auch eine Mannschaft, die teils ja auch in der Langstreckenweltmeisterschaft da zu sehen ist. Und von daher ist das eigentlich von der Fahrerbesetzung her mit ja auch die stärkste, die wir auch A bei Ferrari haben und genauso auch wie auch eigentlich in der GT World Challenge. Ähnlich sieht's aus, und da kommen wir zum Mercedes-Lager bei AF Corse, bei Akodis ASP, Mercedes AMG Team, Akodis ASP, Lorenzo Ferrari, Thomas Duré und Maximilian Götz. In dem Konstellation beim Mercedes nicht unbedingt das Favoritenteam, denn dort stehen eigentlich Raffaele Marcello, Timo Boguslawski und Jules Gounon zu Buche. Letztes Jahr noch mit dem Spanier Daniel Junkardea am Start gewesen, der in diesem Jahr nicht mit dem Auto dort unterwegs ist, der hingegen dort gewechselt ist, nämlich zum Gruppe M Team mit Maro Engel, Mikel Grenier und eben mit dem angesprochenen Daniel Junkardea. Aber hingegen Timo Boguslawski, auch jemand, der ziemlich stark ist, genauso wie Jules Gounon, Raffaele Marcello, müssen wir eigentlich nicht zu sagen, eigentlich auch einer, der in Spa so richtig aufdrehen kann und wo er auch richtig aufblüht. Grello ist auch natürlich dabei, dass in diesem Jahr in den 24 Stunden von Spa-Francorchamps das Auto mit der 92 dort zu sehen, mit Laurens Vanthoor, Kevin Estre und Julian Andlauer. Eigentlich auch das, was man hätte richtig zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring schicken können. Das tut man jetzt eben bei den 24 Stunden von Spa. Das ist sicherlich das Top-Favoritenfahrzeug bei den 24 Stunden von Spa. Thomas Breining, Laurin Heinrich und Dennis Ohlsen hingegen das nächste Fahrzeug bei Porsche in der 96, was auch sicherlich im Favoritenkreis zählt. Auch bei Porsche, aber hingegen, man muss da an dem Fahrzeug von Grello und von Mantai Racing vorbei und das wird sicherlich schwer. Rover Racing, die natürlich jetzt auch innerhalb der eigenen Reihen, wo man in den letzten Jahren ja doch immer ziemlich allein unterwegs war, jetzt kämpfen müssen mit Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Jelloli, natürlich gegenüber der WRT-Mannschaft, die natürlich neu formiert ist mit BMW und da natürlich auch ein interner Stallkampf herrscht, ist da sicherlich die Motivation richtig hoch. Das zweite Fahrzeug mit der 998, unterwegs mit Daniel Harper, Max Hesse und Neve Verhagen, das BMW Junior-Team. Noch ein paar Aus- oder beziehungsweise Exoten haben wir noch dabei, Nicola Gejar und Benjamin Goethe, genauso wie Marvin Kirchhöfer, die dort im McLaren 720S GT3 Evo an den Start gehen, im Auto von Garage 59 im McLaren in der 159. Zwar sind das keine Exoten, das Mercedes-AMG-Team Almana, was ja auch von Hubert Haupt Racing bzw. auch von GetSpeed dort unterstützt wird, mit Lukas Auer, Lukas Stolz und Fabian Schiller, zählen sicherlich auch zum Favoritenkreis, wenn es gut läuft und wenn man dort gut durchkommt, ist das auch was, man da ziemlich stark beachten muss, aber da gilt Gleiches, man muss an der 88 an dem Akku des ASP-Auto vorbeikommen. Das gilt aber eigentlich für alle Mercedes-Fahrzeuge, die dort um den Sieg kämpfen möchten innerhalb der 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Orientierung für das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps dabei. In aller Ausführlichkeit werden wir das nächste Woche wieder besprechen. Und bis dahin heißt es dann gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf den Laufenden zu halten. Rund um das 24-Stunden-Rennen von Spa werden wir da auch in aller Ausführlichkeit euch auf den Laufen halten. Wir sagen, möge der Grip mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Wochenende, wenn ihr mögt, hier im GT-Talk auf einsportpodcast.de. Bis dahin, ciao, tschüss und bye, bye.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.